Ihr dürft, wie gesagt, Johannes 11 aufschlagen heute Morgen. Johannes 11, wollen wir uns den ersten Abschnitt ansehen heute Morgen, die Verse 1 bis 18. Wer von euch hat schon mal einen geliebten Menschen verloren? Das ist eine schmerzhafte Erfahrung, ne? Und für alle, die es noch nicht erlebt haben, ihr werdet es erleben, denn die Todesrate ist 100% auf diesem Planeten. Vielleicht habt ihr es gelesen, sogar der älteste Mensch der Welt, eine Amerikanerin, ist mit 116 Jahren diese letzte Woche gestorben. Und ganz egal, wie gläubig du bist oder nicht, die Begegnung mit dem Tod ist immer etwas Schwieriges. Zumindest auf den ersten Blick ist der Tod unser Feind. Unser Todfeind. Wir mögen den Tod nicht. Wir werden uns wahrscheinlich nie wirklich daran gewöhnen. Und ich glaube, der Grund ist, dass wir eigentlich zum Leben geschaffen sind. Tod ist was Fremdes. Tod ist ein unerwünschter Eindringling in Gottes Schöpfung. Und Tod bringt immer Trennung und Verlust und Schmerz und alles, was damit einhergeht. Und wenn ihr so einen Verlust schon mal erlebt habt, dann könnt ihr euch ganz sicher identifizieren mit den guten Freunden von Jesus, die wir heute sehen werden, die mit Tod und Krankheit konfrontiert waren. Und wir wollen uns heute Morgen die Frage stellen, wie wir als Jünger Jesu mit Krankheit, mit dem Tod eines geliebten Menschen, mit Verlust, mit Enttäuschung umgehen. Lasst uns gemeinsam diesen Abschnitt lesen, aufmerksam lesen und lasst uns versuchen, Schlüsselworte zu identifizieren und nehmt auch diese Frage mit, was ist der Schlüsselsatz in diesem Abschnitt für diese Situation? Ich möchte im Vers 40 vom Kapitel 10 beginnen, das ist wichtige Hintergrundinformation. Da ist es, er ging wieder weg, jenseits des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst taufte, und er blieb dort. Also Jesus war nicht bei seinen Freunden in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem, sondern er ist in der Jordan-Gegend mit seinen Jüngern, ungefähr eine Tagesreise weit entfernt. Und dann lesen wir im Vers 1 im Kapitel 11, es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Drei waren Geschwister, werden wir gleich noch sehen. Es ist übrigens interessant, dass in der Nähe von diesem Ort Bethanien in einem Grab Ossuarien, das sind diese Steinbehälter, wo die Gebeine von Verstorbenen aufbewahrt wurden, dass in einem Grab Ossuarien mit der Inschrift von diesen drei Namen entdeckt wurde, nämlich Maria, Martha und Lazarus. Muss nichts damit zu tun haben, aber es ist zumindest eine interessante Entdeckung. Bethanien war das Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Die zwei Frauen waren offensichtlich bekannte Persönlichkeiten. Und Bethanien war dafür bekannt, dass es das Dorf von diesen beiden Schwestern war. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Also dafür war die Maria bekannt, für ihre unglaublich verschwenderische und aufopfernde Tat an Jesus. Das war sehr außergewöhnlich, die Leute haben das nicht verstanden. Wir werden im nächsten Kapitel davon lesen. Und Jesus in der Parallelstelle in Matthäus 26, Vers 13 sagt er, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Also dafür war Maria bekannt und deren Bruder Lazarus war krank. Das war jetzt keine Erkältung. Deswegen hätten sie sicher nicht zu Jesus geschickt, es war eine ernsthafte Krankheit, er war todkrank. Und das ist die erste Beobachtung, die wir in diesem Text machen können. Ja, auch Nachfolger von Jesus werden krank. Und ja, auch Nachfolger von Jesus sterben, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Oft ist es diese letzte Krankheit, an der die Menschen sterben. Und Jesus ließ seinen Freund Lazarus krank. Schlimmer noch, er ließ ihn sterben. Haben viele biblische Beispiele, Paulus zum Beispiel. Er hatte diesen Stachel im Fleisch, was immer das war. Viele glauben, dass es eine Krankheit war, vielleicht eine Augenkrankheit. Er hat gesagt, ich habe den Herrn angerufen, dass er das wegnimmt, dreimal. Und der Herr hat aber geantwortet, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und wir lesen von Timotheus und Trophimus und Epaphroditus, alles wunderbare Jünger Jesu, die trotzdem krank waren. Wir lernen daraus, dass dieses Wohlstandsevangelium, wo Leute predigen, dass Christen immer reich und gesund sind, dass es eine Irrlehre ist, dass es nicht der Realität entspricht. Und manche von diesen Lehrern mussten das auch an ihrem eigenen Leib erfahren. Hat alles nichts genutzt, ihre Lehre, sie sind trotzdem krank geworden und der eine oder andere ist auch schon an Krebs gestorben. Dann. Und du bist auch nicht selbst schuld als Christ, wenn du krank bist, weil du nicht genug Glauben hast. Nee, wir leben schlicht und einfach in einer gefallenen Welt und auch wir Nachfolger von Jesus werden nicht verschont von Krankheit und Leid und Tod. Wir gehen durch diese Dinge, wie alle anderen Menschen auch. Der Unterschied ist, dass wir nicht allein sind, dass der Herr bei uns ist in diesen Zeiten. Und das Besondere am Christentum ist nicht die Abwesenheit von allen unangenehmen Dingen, sondern das Besondere ist seine Gegenwart, dass wir versöhnt sein dürfen mit unserem Gott, dass wir gemeinsam mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm leben dürfen und gemeinsam mit ihm durch diese Höhen und Tiefen unseres Lebens gehen dürfen. Das ist das Wunderbare. Vers 3 lesen wir weiter, da sandten die Schwestern zu ihm, also zu Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Also die Schwestern informieren Jesus. Warum tun sie das? Ja, ganz klar, sie sind besorgt um ihren Bruder, sie machen sich offensichtlich Sorgen um ihn, sie haben Angst um ihn. Und was denkt ihr, ist ihre Erwartung? Ja, natürlich, dass Jesus sofort zu ihnen kommt und dass Jesus ihren Bruder heilt. Ich meine, Jesus hat so viele Menschen geheilt, ganz sicher wird er jetzt auch ihren Bruder heilen, wenn sie zu ihm senden. In Vers 21 und in Vers 32 lesen wir, dass die beiden Schwestern zu Jesus gesagt haben, wenn du hier gewesen wärst, wären die Dinge anders gelaufen. Dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Also das war ganz klar ihre Erwartung. Okay, lasst uns weiterlesen und lasst uns sehen, ob Jesus ihre Erwartungen erfüllt hat. Vers 4. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Also hat Jesus die Erwartungen dieser beiden Schwestern erfüllt? Nein! Das ist die zweite Beobachtung, die wir hier in dem Text machen können. Das Verhalten von Jesus sieht auf den ersten Blick sogar etwas lieblos aus, oder? Ist eher gleichgültig. Als ob ihn mit allzu viel am Lazarus und seinen Schwestern liegen würde. Der hat es nicht eilig gehabt, zu ihnen zu gehen. Hatte Besseres zu tun, Wichtigeres zu tun. Und denkt ihr, dass das die beiden Schwestern getroffen hat? Dass ihnen das wehgetan hat? Bin mir sicher. Und ist dir schon mal was Ähnliches passiert? Dass Jesus deine Erwartungen nicht erfüllt hat, dass Gott deine Erwartungen enttäuscht hat. Vielleicht warst du oder irgendjemand, den du lieb hast, krank und du hast den Herrn angefleht um Heilung und ist nicht geheilt worden. Vielleicht ist es sogar schlimmer geworden. Wir, unsere Familie, wir haben viel für unseren oder meinen kleinen Neffen, ist ja schon groß, ist schon 11 Jahre jetzt, den Daniel gebetet, der epilepsiekrank ist. Und Gott hat ihn zumindest noch nicht geheilt. Gegenteil, es wird eher schlimmer. Er wird in seiner Entwicklung gestört durch diese Krankheit. Er geht in die Sonderschule und wird sehr stur. Das ist so ein Nebeneffekt dieser Krankheit. Und wisst ihr, was das heißt für die Eltern, die Großeltern, die Familie mit so einem behinderten Kind zu leben? Mit diesen Gedanken, den gescheiterten Gebeten, mit den enttäuschten Hoffnungen. Ist nicht einfach. Vielleicht hast du um Heilung gebetet für jemanden und der ist sogar gestorben. Wir haben für die Christine gebetet, Christine Kappiger, wer die noch kennt, dass Gott sie heilt von ihrem Krebs und sie ist gestorben. Tanja wurde geheilt, Christine ist gestorben. Vielleicht hast du gebetet um eine Beziehung, den Herrn dafür angefleht und hast gesagt, Herr, ich liebe ihn oder ich liebe sie, bitte lass es klappen mit uns. Und dann hat sie oder er dir einen Korb gegeben und Schluss gemacht. Oder dein Partner hat die Scheidung eingereicht, obwohl du es nicht wolltest und die Beziehung ist tot und dein Herz ist gebrochen. Ich habe das schon mehr als einmal erlebt. Also eine Scheidung, aber den Korb. Vielleicht ist es das Gebet um ein Kind, das ihr euch so sehr wünscht. Oder um den Partner, der noch nicht bekehrt ist und es passiert nicht. Vielleicht ist es das Gebet um eine Position, um eine Karriere, um eine offene Tür und der Herr hat die nicht gegeben. Vielleicht ist es Gebet um finanzielle Versorgung. Du tust alles, was du kannst, schreibst Bewerbungen wie der Blöde und es tut sich nichts. Du sagst, Herr, du hast versprochen, dass du mich versorgen wirst, wenn ich dir mit ganzem Herzen nachfolge, wenn ich meine Berufung ausübe. Herr, wo bist du? Warum dauert das alles so lange? Warum wartest du? Herr, wenn du nichts tust, dann kann ich mein Auto nicht reparieren lassen oder dann kann ich meine Miete nicht bezahlen oder dann weiß ich nicht, was ich nächste Woche essen werde. Wo bist du, Herr? Wahrscheinlich kennt ihr diese Gebete. Und der Herr ist immer treu und er war immer treu, er hat immer versorgt. Aber manchmal hat er es eben wirklich in letzter Minute getan. Das ist meine Erfahrung. Und mein Gebet ist allzu oft, Herr, was dauert denn so lange? Wo bist du denn? Ich habe doch zu dir gesandt. Ich habe mich doch an dich gewandt. Warum passiert denn nichts? Und vielleicht kennt ihr solche Situationen, die erstmal schwierig sind und dann werden sie sehr schwierig und dann werden sie aussichtslos und zum Schluss sind sie völlig unmöglich. Und du verstehst Gott und die Welt nimmer und du bist, es klingt so ungeistlich, aber lass uns ehrlich sein, du bist enttäuscht von Gott. Das ist eine Erfahrung, die wir alle dann und wann mal machen in unserem Leben als Christen. Die Bibel sagt uns, seine Wege sind höher als unsere Wege. Das heißt, wir werden ihn und sein Wirken nicht immer verstehen können. Jesus ist nicht dieser Getränkeautomat Jesus, der mir immer das gibt, was ich will, wenn ich nur den richtigen Knopf drücke. Eine sehr biblische Erfahrung, diese Erfahrung der Enttäuschung von Gott. Wie lange noch, hat Hiob immer und immer wieder gesagt. Wie lange noch? Psalm 35, Vers 17. Herr, wie lange willst du zusehen? Hat David gebetet. Und hier, Herr, warum musstest du 2 Tage lang warten? In diesem Abschnitt gibt es eigentlich 2 Ebenen von Beziehungen. Das eine ist die Beziehung zwischen Jesus und diesen Geschwistern, Maria, Martha und Lazarus. Und dann zweite Ebene ist die Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und da ist auch ein Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Das wollen wir uns aber für später aufheben. Erstmal auf die Beziehung von Jesus mit diesen 3 Geschwistern uns konzentrieren. Lass uns daher weiterlesen im Vers 11. Steht, dies sprach er, und danach sagte er zu ihnen, zu den Jüngern, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Bin froh, dass die Jünger auch manchmal so begriffsstützig sind wie ich. Das ist ermutigend für mich. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Jesus hatte viel Größeres vor, als nur zu heilen. Vers 17, als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Also Lazarus war noch an dem Tag gestorben, noch als der Bote unterwegs war zu Jesus. Wahrscheinlich ziemlich bald, nachdem die Schwestern gesandt haben. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, also ungefähr 3 Kilometer, so gerade ein Katzensprung über den Ölberg. Warum hat Jesus 2 Tage gewartet? Warum ist Jesus nicht gleich zu ihnen gelaufen? Okay, wir wissen, dass er ein größeres Wunder tun wollte, als nur zu heilen. Er wollte Lazarus auferwecken von dem Toten. Und indem er das nicht an demselben Tag getan hat, an dem er gestorben ist, sondern 4 Tage später, da konnte niemand mehr sagen, oh, das ist nicht echt, irgendwie war der nur scheintot. Vers 39 sagt Martha zu Jesus, der stinkt schon, der Lazarus, also der ist schon fröhlich am Verwesen. Reanimation war nicht möglich. Das war ganz, ganz sicher ein übernatürliches Wunder, was Jesus da getan hat. Okay, das ist ein Trost, dass dieses Wunder durch das Warten von Jesus noch größer geschienen hat. Aber ich würde auch sagen, es löst das Problem von diesen beiden Schwestern nur teilweise. War Jesus denn nicht um sie bekümmert? Warum lässt er sie warten? Und es ist nicht nur irgendwie so eine abgehobene theoretische Diskussion hier. Wir sagen, ja gut, Jesus wusste ja, was er tun würde, also er hatte keine Eile, keinen Stress. Ist ja alles kein Problem, er wird ihn ja sowieso auferwecken. Die beiden Frauen wussten das nicht. Jesu Nachlässigkeit, wie wir so sagen wollen, das hat ihnen wirklich Leid zugefügt. Das war echt. Lazarus war wirklich tot. Die 2 Schwestern, die hatten wirklich Trauer empfunden. Die haben diesen Schmerz, die haben diesen Verlust wirklich erlebt. Das war real. Zukunftsängste, wer wird uns jetzt versorgen? Diese Fragen, die uns im Kopf rumgehen, warum? Wie wird es alles weitergehen? Wie kann ich leben ohne ihn? Fühlt ihr diesen Schmerz dieser Schwestern? 4 Tage lang? Also auch das ist ein Faktum. Jesus hat durch sein Verhalten diesen Schwestern Schmerz zugefügt. Als wir da durchgelesen haben, ist euch was aufgefallen? Sind euch Worte aufgefallen, die wiederholt werden? Oder Aussagen, die öfter wiederholt werden. Worte, die die Beziehung zwischen Jesus und diesen Geschwistern aus Bethanien beschreiben. Wie stand Jesus zu ihnen? Ja, genau, er hat sie geliebt. In Vers 11 sagt Jesus, Lazarus ist unser Freund. Vers 3, der, den du liebst, ist krank. Vers 5, Jesus liebte die Martha und ihre Schwestern und den Lazarus. In Vers 36 werden die Leute sagen, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Und ich glaube, Johannes betont es deswegen hier so oft, weil Jesu Warten aufs Erste lieblos aussieht. Ist unverständlich, es erscheint fast widersprüchlich. Aber die Wahrheit ist, der Schein trügt. Faktum Nummer 3, hier ist Jesus liebte diese drei Geschwister. Das waren seine geliebten Freunde. Und die Tatsache ist auch, Jesus liebt dich. Und es ist ganz wichtig, wenn wir in so einer Situation sind, wo wir enttäuscht sind, wo wir uns enttäuscht fühlen von Gott, das ist ganz wichtig. Mache Gottes Liebe für dich nicht an äußeren Umständen fest. Mach Gottes Liebe für dich nicht an der Erfüllung deiner Erwartungen fest oder an einer Gebetserhörung oder an einer Heilung. Das ist nicht der Maßstab. Gott erweist seine Liebe für dich nicht dadurch, dass er dir alles gibt, was du willst. Das tust du nicht mit deinen Kindern, hoffentlich zumindest nicht, wenn du sie wirklich lieb hast. Was ist der Beweis für Gottes Liebe zu dir? Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist der Beweis seiner Liebe. Und in diesen Situationen wird der Teufel immer versuchen, unsere Gefühle der Enttäuschung von Gott dahingehend zu benutzen, dass er uns zum Zweifeln bringen will an der Güte Gottes und der Liebe Gottes für dich. Wir sagen, hey, Gott ist zu spät, du bist ihm egal. Er hat dein Gebet nicht erhört, er hat deinen Wunsch nicht erfüllt, das heißt, er liebt dich nicht. Widersteht diesen Gedanken, das ist geistlicher Kampf, widersteht diesen Gedanken, wenn die kommen. Halte den an Gottes Wahrheit, Gottes Wort entgegen. Und wenn du nur irgendeinen Zweifel hast, dann schau aufs Kreuz. Da sagt Jesus zu dir ganz laut und deutlich, nicht nur mit seinen Worten, sondern mit seinen Taten, mit seinem Leben. Er sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. So weit ist er für dich gegangen. Lass nicht das, was du nicht verstehst, deinen Glauben zerstören an das, was du verstehst. Die Tatsache ist, dass du Gottes geliebtes Kind bist, wenn du dich Jesus anvertraut hast als deinem Herrn und deinen Retter. Schwestern waren sich dessen bewusst, dass Jesus den Lazarus lieb hat. Im Vers 3 senden sie zu ihm und sagen, der, den du liebst, ist krank. Ist auch ein Punkt hier. Das war die Grundlage für ihre Bitte an Jesus. Jesus, du liebst den Lazarus, deswegen komm. Er hat gesagt, Jesus, Lazarus liebt dich, deswegen komm. Unsere Grundlage der Beziehung mit Gott oder dem, was Gott in unserem Leben tut, ist nie das, was wir tun oder meine Emotionen. Jesus, ich liebe dich, deswegen erwarte ich was von dir, weil meine Liebe, meine Emotionen sind so schwach, sind einmal oben, einmal unten. Gefühle sind so unzuverlässig. Aber Jesu Liebe für dich und für mich, die ist fest und die ist sicher und die kannst du am Kreuz ganz sicher sehen. Also die Grundlage für Gottes Handeln in unserem Leben ist immer eher seine Liebe zu uns, das, was Jesus für uns getan hat. Es ist immer unverdiente Gnade, nicht irgendwas, was wir getan haben oder was wir verdient haben. Es ist ein unverdientes Geschenk, immer wenn er in unserem Leben wirkt. Lass uns Vers 5 nochmal lesen. Da wird ganz klar gesagt, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Und dann heißt es, als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dieses Wort, das bei uns im Deutschen mit nun übersetzt ist, deutet einen Zusammenhang mit dem, was vorher gesagt wurde. Man könnte dieses Wort auch mit aber übersetzen. Also Jesus liebte sie, aber als er hörte, blieb er noch 2 weitere Tage. Also obwohl Jesus ihn liebte, blieb er noch 2 Tage. Wenn man so übersetzen würde, wäre die Betonung, dass Jesus die Geschwister liebt, obwohl es eigentlich nicht so aussieht. Johannes gebraucht dieses Wort aber meistens in dem Sinn von daher. Auch das kann es meinen. Also die Aussage, Jesus liebte die Geschwister und als er daher hörte, blieb er noch 2 weitere Tage. Ich persönlich glaube, das passt besser. Betont im Zusammenhang seiner Handlung mit der vorherigen Aussage. Deshalb, daher, weil er die 3 liebte, blieb er noch 2 Tage, als sie zu ihm gesandt haben, dass Lazarus krank war. Das, was auf den ersten Blick lieblos und gleichgültig erscheint und Schmerz zufügt, ist in Wahrheit ein Ausdruck seiner Liebe. Ist Jesu liebevolles Handeln an diesen Geschwistern. Wenn du wüsstest, was Gott weiß, dann würdest du deine Gebete genauso erhören, wie Gott sie erhört oder nicht erhört. Weil was Gott tut, ist das absolut Beste für uns und für andere. Auch wenn es für uns keinen Sinn macht. Auch wenn wir erstmal gar nicht sehen können, wie irgendwas Gutes aus dieser Situation hervorkommen könnte. Vertrau dem Herrn und wart ab und sieh. In Jeremia 29 schreibt der Herr durch den Propheten Jeremia an sein Volk in der Verbannung. Nachdem der Tempel zerstört wurde und die Stadt Jerusalem niedergebrannt wurde, nachdem ohne Zweifel viele von diesen Menschen geliebte Angehörige verloren haben in dieser Belagerung, in diesem Krieg. Die wurden umgebracht, vielleicht hingerichtet. Nachdem Gott sein Volk furchtbar gezüchtigt hat durch die Babylonier, nachdem das Schlimmste passiert ist, was einem Juden überhaupt passieren kann, in ihrer Vorstellung, verbannt zu sein und Heiligtum zerstört und Mann, alles ist kaputt. Und in diese Situation schreibt er an diese Juden und sagt ihnen in Jeremia 29, Vers 11, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Oder ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das ist seine Absicht. Ob wir es verstehen oder nicht, ob wir es sehen können momentan oder nicht. Aber die Erfahrung dieser Israeliten war gut für sie. Hat sie vom Götzendienst geheilt. War ein Ausdruck seiner Liebe. Und wir haben ganz, ganz viele Beispiele in der Bibel, wo wir solche Dinge sehen. Leben von David, der lange Zeit auf der Flucht war. Ungerecht verfolgt wurde. Wie kann daraus was Gutes kommen? Denkt an Josef, denkt an Hiob. Könnten noch so viele andere aufzählen. Abraham. Lasst uns nur an Josef denken. Josef wurde von seinen eigenen Brüdern verkauft, versklavt in ein fremdes Land. Er war ein Opfer von Menschenhandel, würden wir heute sagen. Oder Human Trafficking ist das moderne englische Wort. Wurde ungerecht behandelt in der Fremde, wurde ungerecht ins Gefängnis geworfen. Dort wurde er vergessen ohne Zweifel schmerzhafte Erfahrungen. Aber was ist passiert? Er wurde zum zweitmächtigsten Mann der ganzen Welt. Und er konnte seine Familie vor dem Verhungern bewahren und er konnte ein Segen sein für sein ganzes Volk und Gott konnte sein Reich durch ihn bauen. Und es war weit mehr, als er sich je erträumt hat. Was hat er sich erträumt? Dass seine Familie sich vor ihm beugt. Gott hat viel Größeres getan. Wurde der zweitmächtigste Mann der ganzen Welt. Und ja, das waren harte Jahre. Er war verlassen, er war ungerecht, er hat sich schlecht behandelt gefühlt. Das war alles real und das hat wehgetan, das war ein hoher Preis. Aber denkt ihr, als er zurückgeschaut hat, dass er sich gedacht hat, das war es wert? Denkt ihr, wenn er die Wahl gehabt hätte, dass er es selber wieder gewählt hätte, nachdem er das ganze Bild gesehen hat? Ich glaube ja. Also richte deine Umstände nicht zu früh und vor allem richte Gott nicht zu früh. Die Wahrheit ist, Gott will, Gott hat das Beste für seine Kinder. Und seine Pläne für uns ist so viel mehr, als dass wir es nur bequem haben und dass wir uns wohlfühlen und dass es sicher ist und einfach. Wenn du ihm vertraust und dich ihm hingibst und es annimmst und es aus einer ewigen Perspektive betrachtest und mal in der Ewigkeit zurückschauen wirst, dann wirst du sagen, hey, das war das absolut Beste, was Gott in meinem Leben getan hat. Und es war es wert. Und ich kann dir versprechen, du würdest es selbst auch wieder wählen, wenn du mal zurückschaust in der Ewigkeit. Du wirst sehen, Gottes Weg mit dir, deiner Familie war das Beste. Und zum Teil können wir das heute schon bezeugen, denke ich. Ich kann das bezeugen in meinem Leben, dass viele von diesen schweren Erfahrungen gute Frucht gebracht haben in meinem Leben. Joni Erickson, diese Frau, die seit Teenagerjahren an Rollstuhl gefesselt ist, die fordert uns zu einem Akt des Glaubens auf. Sie schreibt, nimm deine Umstände als Geschenk aus seiner Hand an. Wage es, ihm für sie zu danken. Und sie beschreibt, dass sie dankbar ist für ihren Rollstuhl, für diese Schwierigkeit in ihrem Leben, weil es so viel gute Frucht gebracht hat und weil Jesus so verherrlicht wurde dadurch. Preisfrage zum Abschluss. Was ist der Schlüsselvers in diesem Abschnitt, denkt ihr? War eine Frage. Vers 5, okay, Jesus liebte sie. Ja. Ich denke, ist noch davor, ja, Gabi, ich glaube auch, Vers 4. Im Vers 4 wird uns der Zweck von dem Ganzen gesagt. Lass uns ihn nochmal lesen. Als aber es Jesus hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Das ist nicht das Endergebnis. Krankheit ist nicht zum Tod, das ist nicht das Endergebnis von dem Ganzen, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen. Gottes Herrlichkeit, das ist die Absicht, das ist der Masterplan Gottes. Maria, Martha und Lazarus haben durch diese Umstände die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das ist, was Jesus hier sagt. Durch diese Umstände werdet ihr und die Jünger und alle, die es gesehen haben und alle, die in alle Ewigkeit davon lesen werden, werden die Herrlichkeit Gottes sehen in Jesus. Und das ist, wonach wir uns am meisten sehnen. Das ist, was wir am allermeisten brauchen in unserem Leben. Das ist, wozu wir geschaffen sind. Für die Herrlichkeit Gottes, für eine volle, endlose Erfahrung von Gottes Herrlichkeit. Wir sagen auch Himmel dazu. Das ist nicht, wie die Welt denkt, wenn sie an Liebe denkt. Aber das ist wahre Liebe. Das zu tun, was uns hilft, seine Herrlichkeit zu sehen. Und zum Beispiel ist es auch Liebe, einer Familie Trauer zu bringen, wenn es ihnen Gott in einer größeren Art und Weise offenbart. ist ein liebevoller Akt hier. Ich glaube, das ist der Zusammenhang. Er liebte Maria, Martha und den Lazarus. Und deshalb, weil er sie liebte, wartet er noch 2 Tage, damit sie seine Herrlichkeit sehen können. Was denkt ihr? Glaubt ihr, dass Maria und Martha mehr verliebt waren in Jesus und mehr begeistert waren von Jesus und mehr zufrieden waren in Jesus nach diesem Ereignis, nach dieser Erfahrung? Dass ihr Bruder Lazarus gestorben ist und Jesus ihn 4 Tage nachher wieder auferweckt hat? Ich denke schon. Und ich glaube, sie hatten darüber hinaus die Befriedigung, ein wertvoller Teil davon gewesen zu sein. Eine Ausbreitung von seinem Reich, ein wertvoller Anteil an seinem ewigen Plan gehabt zu haben, eine tolle Rolle hier von ihm gebraucht worden zu sein, dass sie ihm Ehre gebracht haben mit ihrem Leben, dass er verherrlicht wurde mit ihrem Leben. Ich meine, wie viel würdest du geben dafür, um in diesem Buch hier drin zu stehen? In einem gewissen Sinn kannst du das. Weil das Buch der Apostelgeschichte ist noch nicht vollendet. Es ist ein unvollendetes Buch. Und Gott möchte seine Geschichte mit dir und mit mir schreiben. Also lasst uns geistlich klar sehen. Wir müssen anders denken über das, was Liebe ist und was liebevoll ist, als die Welt denkt. Aber wir haben einen neuen Sinn bekommen. Wir haben eine neue Geburt erlebt. Also lasst uns auch neu denken, geistlich klar denken. Geistlich klare Sicht haben von dem, was Liebe ist. Es ist mehr als nur irgend so etwas Oberflächliches, Egoistisches, Emotionales, Hedonistisches. Es ist Liebe, mitzuhelfen, dass die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt realisiert wird. Und lass uns das zu unserem Ziel machen in diesem Jahr, dass wir Gott ehren und dass wir Gott verherrlichen mit unserem Leben. Das ist das Beste, das ist das Befriedigendste, das ist das Wertvollste, das ist das Höchste, was wir tun können mit unserem Leben. Lass uns noch eine Lektion lernen von den Jüngern. Ich habe euch versprochen, dass wir uns noch die zweite Beziehungsebene anschauen, die Ebene zwischen Jesus und seinen Jüngern. Das ist eine Klammerbemerkung eigentlich in diesem ganzen Kapitel, aber lass uns es anschauen. Vers 6. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lass uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und du willst wieder dorthin? Heißes Pflaster dort, Gegend um Jerusalem, ist lebensgefährlich für uns. Vers 9, Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Erinnert uns an das, was Jesus im Kapitel 9 gesagt hat. Er hat gesagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Das gilt auch für uns. Solange wir in der Welt sind, sind wir das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt jetzt, weil Jesus in uns wohnt. Was heißt das auf gut Deutsch? Es gibt keine Rente für Christen. Keinen Ruhestand. Solange wir am Leben sind, will Gott uns gebrauchen. Tatsache, dass wir noch hier sind, ist eigentlich ein Zeichen, dass er noch was vorhat mit uns. Tatsache, dass du noch nicht gestorben bist, ist ein Zeichen, dass er was vorhat mit dir. In deinem Leben. Weil wenn er mit uns fertig ist, dann wird er uns nach Hause holen. Er liebt uns, er ist nicht grausam. Er wird uns nicht länger hier lassen, als es nötig ist. Paulus hat gesagt, es ist weit besser, bei ihm zu sein. Also er hat noch was vor. Und ich glaube, das ist, was Jesus seinen Jüngern hier sagt. Ich habe noch was zu tun. Es gibt noch was zu tun, selbst wenn es schon 5:12 ist. Dann will ich die letzten 5 Minuten meines Lebens noch meine Berufung erfüllen. Und ich glaube auch, dass wir hier einen Hinweis haben, dass wir sicher sind, solange wir Gottes Berufung leben. Wer am Tag umhergeht, der stößt nicht an, der stolpert nicht. Jesus hat gesagt, niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich gebe es. Zu meinem Zeitpunkt. Ich habe die Kontrolle. Und das gilt auch für uns. Niemand nimmt uns unser Leben, kein Mensch. Gott nimmt uns unser Leben zu seiner Zeit. Und er mag Menschen dafür benutzen. Ist okay. Aber solange ich in seinem Auftrag unterwegs bin und er noch nicht fertig ist mit mir, wird mich niemand umbringen können. Denkt an den Paulus in Lystra. Leute haben ihn gesteinigt dort. Gott hat ihn wieder auferweckt und Paulus ist gerade wieder zurückgegangen in die Stadt, hat weitergemacht mit seiner Mission. Erst als Gott mit ihm fertig war, hat er zugelassen, dass die Menschen den Paulus hinrichten. Und er hat gesagt, ich habe meinen Lauf vollendet, ich werde jetzt noch als Trankopfer ausgesprengt über das Opfer Jesu. Er wusste, Gott ist fertig mit ihm. Solange Gott noch was vorhat mit mir, bin ich absolut sicher. Gott wird mich beschützen. Das soll uns nicht zu Leichtsinn ermutigen. Wir wollen Gott nicht versuchen. Also bitte sag nicht, ah okay, weil Gott noch was vorhat mit mir, fahre ich jetzt mit 100 durch die Stadt. Vielleicht wird Gott dann sagen, hey Kind, wenn du so leichtsinnig bist, dann komm nach Hause. Sonst machst du zu viel kaputt. Aber ich glaube, das kann uns echte Zuversicht geben. Wir brauchen keine Angst haben als Christen. Wenn Gott dich nach Pakistan beruft, dann geh hin. Brauchst du keine Angst haben. Wenn Gott dich zu den Gangs nach New York beruft, dann geh hin. Wenn Gott dich zu den AIDS-Kranken nach Kenia beruft, dann geh hin. Wenn Gott dich zu deinen Arbeitskollegen beruft, dann geh hin. Die werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken? Vers 11, dies sprach und danach sagt er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Schön dieses Bild hier, wenn Christen sterben, wenn Gläubige sterben, unser Leib schläft nur. Eine Zeit lang, er wird auch uns auferwecken. Die Seele schläft überhaupt nicht, die geht direkt zu Gott. Er ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Und ich glaube, Hintergedanke ist, dann müssen wir ja nicht hingehen. Ich glaube, die Jünger hatten Schiss hier. Die hatten Angst. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen, sie aber meinten, er redete von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Auch sie werden seine Herrlichkeit sehen. Und alle Zeichen, die Jesus getan hat, da getan, damit wir glauben. Deswegen hat Johannes sein Evangelium geschrieben. Er sagt, das, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Vers 16 sehen wir den Thomas, den lieben, ungläubigen Thomas. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, damit wir mit ihm sterben. In einem gewissen Sinn ist auch hier der ungläubige Thomas. Ungläubig an das, was Jesus gerade vorher gesagt hat. Thomas war ein Pessimist, aber er war ein hingegebener Pessimist. Das können wir von ihm lernen, da ist er unser Vorbild. Lasst uns hingehen, lasst uns mit ihm sterben. Ich möchte zum Abschluss ein paar Verse aus Psalm 91 lesen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Vers 11, denn er gebietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Leute, lass uns dem Herrn hingegeben sein und verfügbar für ihn sein in diesem Jahr. Lass uns für die Herrlichkeit Gottes leben. Und lass uns das mit Vertrauen und mit Zuversicht und mit Mut tun. Denn wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Und wir müssen keine Angst haben. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, ich danke dir, dass du gute Pläne für uns hast, dass das, was für Lazarus und seine Schwestern gegolten hat, dass es auch für uns gilt, nämlich, dass du uns absolut liebst. Dass du das Beste für deine Kinder vorhast, die dir vertrauen. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns daran erinnerst. Und ich danke dir, Herr, dass wir diese Wahrheit kennen dürfen für die dunklen Zeiten in unserem Leben, wenn wir durch dieses Tal des Todesschattens gehen in unserem Leben, was immer das bedeutet. Und wir wissen nicht, was dieses Jahr bringt. Aber hilf uns, dir zu vertrauen. Stärk uns. Lass uns Mut haben und mit Zuversicht und mit Eifer für dich vorangehen. Lass uns verfügbar sein für dich. Lass uns dir vertrauen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du Auferstehung hast, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und ich möchte beten, Herr, dass du verherrlicht wirst und geehrt wirst in unserem Leben in diesem Jahr. Denn das ist das Beste, was es gibt, und ist das, was uns am meisten befriedigt, wenn du durch uns verherrlicht wirst. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Das wollen wir beten zu Beginn dieses Jahres. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, wie Mose gebetet hat. Herr, wenn du nicht mitgehst, dann vergiss es, dann wollen auch wir nicht vorangehen. Aber wir wissen, dass du mit uns bist, und lass uns mehr von dir sehen. Das ist unser tiefster Wunsch. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen.